Wie kannst du heute zu Frieden und Freiheit beitragen? Es kann ja sein, dass du gerade mit jemandem in Unfrieden lebst. Aber könnte sein, dass du nichts dafür kannst. Und dann ist diese Predigt, die jetzt kommt, gar nicht zuerst für dich gedacht. Diese Predigt, die jetzt kommt, die richtet sich dieses Mal nicht tröstend an die Opfer. Diese Predigt, die richtet sich an dich, wenn es sein könnte, dass du ein Täter bist. Dann ist diese Predigt eine Warnung. Jetzt habe ich gleich siebenteils begonnen. Ich will nochmal die Frage vom Anfang stellen. Wie kannst du heute zu Frieden und Freiheit beitragen? Das ist eine schwierige Sache. Aber ich will euch heute zwei Bibeltexte an die Hand geben, die sich um Frieden und Freiheit zwischen uns in der Gemeinde bemühen. Der erste Text, der spielt im Alten Testament und der ist ungefähr vor über 3000 Jahren passiert. Und der zweite Text ist eine Lehrstunde von Jesus an seine Jünger, also 2000 Jahre alt. Aber beide sind gut miteinander zu verknüpfen und ihr könnt gespannt sein. Die erste Erzählung von vor 3000 Jahren findet hier statt. Da war ich zufällig und habe ein Foto gemacht. Da, wo dieser Bergeinschnitt ist, wo ein bisschen grün ist, da kommt ein Fluss raus, das ist die Quelle En-Gedi. Das ist mitten im heutigen Israel, da, wo ja sehr vieles spielt, was wir in der Bibel lesen. Das ist also ein Tal und dahinter seht ihr so ganz viele Berge, felsige Sachen und da sind noch viel mehr Felsen ringsherum. Und die heißen Steinbockfelsen. Und die heißen heute noch so, weil heute noch immer Steinböcke da leben. Als ich nämlich von da wieder, von diesem Aussichtsplattform auf diese Quelle En-Gedi wieder weggegangen bin, saß auf dem Durchgangshäuschen oben ein Steinbock drauf. Da habe ich auch das Foto gemacht. Das ist also das sind die Felsen und die Berge rings um die Quelle En-Gedi. Genau dort spielt heute die Geschichte, die ich gleich vorlese. Ihr könnt euch also vorstellen, da wo die Quelle entspringt, sind Höhlen. Da kann man reingehen. Ich lese jetzt den ersten Text aus dem 1. Samuel-Buch aus Kapitel 24. Von dort, also von woanders, zog David hinauf und setzte sich in den schwer zugänglichen Bergen von En-Gedi fest. Als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte, berichtete man ihm: Gib Acht, David ist in der Steppe von En-Gedi. Da nahm Saul 3000 Mann, ausgesuchte Leute aus ganz Israel und zog aus, um David und seine Männer bei den Steinbockfelsen zu suchen. Auf seinem Weg kam er zu einigen Schafhürden, also irgendwelche Zäune. Dort war eine Höhle. Saul ging hinein, um seine Notdurft zu verrichten. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sagten die Männer zu David: Das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Sieh her, ich gebe deinen Feind in deine Hand und du kannst mit ihm machen, was dir richtig erscheint. Da stand David auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Hinterher schlug aber David das Gewissen, weil er einen Zipfel vom Mantel Sauls abgeschnitten hatte. Er sagte zu seinen Männern: Der Herr bewahre mich davor, meinem Gebieter, dem Gesalbten des Herrn, so etwas anzutun und Hand an ihn zu legen. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David fuhr seine Leute mit scharfen Worten an und ließ nicht zu, dass sie sich an Saul vergriffen. Als Saul die Höhle verlassen hatte und seinen Weg fortsetzte, stand auch David auf, verließ die Höhle und rief Saul nach. Ja, und jetzt dürft ihr euch vorstellen, ganz da hinten, wo es grün war, in der Ecke steht David und brüllt so hinterher, ne, da von wo ich fotografiert habe. Ne, so weit hat er gekümmert, könnt ihr euch das vorstellen. Und er brüllt: Mein Herr und König! Als Saul sich umblickte, verneigte sich David bis zur Erde und warf sich nieder. Dann sagte David zu Saul: Warum hörst du auf die Worte von Leuten, die sagen, gib Acht, David will dein Verderben? Doch heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass der Herr dich heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat. Man hat mir gesagt, ich soll dich töten, aber ich habe dich geschont. Ich sagte, ich will nicht die Hand an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Sieh her, mein Vater, hier, der Zipfel deines Mantels ist in meiner Hand. Wenn ich einen Zipfel deines Mantels abgeschnitten und dich nicht getötet habe, dann kannst du erkennen und einsehen, dass ich weder Bosheit noch Aufruhr im Sinn habe und dass ich mich nicht gegen dich versündigt habe. Du aber stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr soll zwischen mir und dir entscheiden. Der Herr soll mich an dir rächen. Aber meine Hand wird dich nicht anrühren. Wie das alte Sprichwort sagt, von den Frevlern geht Frevel aus. Aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Hinter wem zieht der König von Israel her? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem einzigen Floh? Der Herr soll unser Richter sein und zwischen mir und dir entscheiden. Er blicke her, er soll meinen Rechtsstreit führen und mir, dir gegenüber, Recht verschaffen. Als David das zu Saul gesagt hatte, antwortete Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul begann laut zu weinen und sagte zu David: Du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, während ich böse an dir gehandelt habe. Du hast heute bewiesen, dass du gut an mir gehandelt hast. Obwohl der Herr mich in deine Hand gegeben hatte, hast du mich nicht getötet. Wenn jemand auf seinen Feind trifft, lässt er ihn dann im Guten seinen Weg weiterziehen? Der Herr möge dir mit Gutem vergelten, was du mir heute getan hast. Ich finde es eine ergreifende Geschichte. David, das verfolgte Opfer in dieser Geschichte, verzichtet nämlich auf Gewalt. Das verfolgte Opfer verzichtet auf Gewalt. Am Ende führt das zum Frieden zwischen den beiden. David hätte seinen Verfolger töten können, aber das macht er nicht. Er kommt Saul im Frieden zuvor. Und Saul erkennt, dass er wie in blinder Wut gehandelt hat. Saul lässt sich dafür gewinnen, dass er keine Gewalt mehr anwendet. Tja, es wäre schön, wenn es immer so einfach wäre. Wenn ein Täter seine Gewalt lassen würde, weil das Opfer auf Gegenwehr verzichtet. Nur das entbehrt jeder Logik. In der Höhle von En-Gedi hatte David das Glück, dass sein Verfolger ihm einmal ausgeliefert war. Und erst diese besondere Situation hatte David den Vorteil verschafft, den er brauchte, damit Saul nachher versteht, was ihm hätte passieren können. Aber so passend läuft es leider selten ab. In der Regel sind Täter von Gewalttaten oder Unterdrückung, in diesem Falle hier Saul, stärker als ihre Opfer. Sonst wären sie ja keine Täter. Und Opfer bleiben in aller Regel schwächer als die Täter und haben keine Chance auf Frieden und Freiheit. Damit ein Täter aufhört mit seiner Gewalt, muss auch ihm irgendwie einleuchten, dass es nicht okay ist, Gewalt anzuwenden. Und dazu braucht es eine Warnung an den Täter. Saul bekommt hier einen Warnschuss und er versteht ihn. David, das Opfer, hat sich aber gegen Rache entschieden. Das ist nicht der Warnschuss, den Saul ereilt. Sondern gerade weil David auf Gegengewalt und Rache verzichtet, obwohl er es hätte tun können, konnte der Täter Saul bei der Versöhnung nachher mitmachen. Im Kern, finde ich, ist diese Erzählung von David und Saul eine Einladung zum Frieden in komplizierten und verfahrenen Situationen. Der Text ruft die Täter dieser Welt dazu auf, von ihren Taten abzulassen. Denn am Ende entscheidet Gott über die Schicksale der Menschen. David hat das auf der Pfanne. Dem ist das klar. Und Saul war irgendwie blind. Aber dann hat es irgendwie ausgereicht, dass Saul wieder was sehen konnte. Am Ende entscheidet Gott über die Schicksale der Menschen und nicht der eine Mensch über das Schicksal des anderen Menschen. Auch nicht du, lieber Christ und liebe Christin, über das Schicksal eines anderen Christen oder einer anderen Christin. Saul hat den Warnschuss gehört und die Einladung zum Frieden angenommen. Und jetzt gehe ich weiter zum nächsten Text. Wie spricht Jesus über Täter? Er spricht vor allem über die Täter zu seinen Jüngern. Ja, Jesus spricht nicht zu den Pharisäern oder so oder irgendwelchen anderen vermeintlichen Gegnern von ihm über irgendwelche Täterschaft, sondern er spricht zu den Jüngern und spricht damit auch eigentlich direkt zu uns als Gemeinde. Jetzt lese ich Lukas 6, Abvers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen, denn nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. In diesem Text höre ich zwei Stimmen. Die eine sagt, sei großzügig und nimm Rücksicht. Die andere Stimme ist eine klare Warnung. Richte niemanden. Oder eigentlich noch schärfer, richte niemanden hin. Ein Urteil über eine Person und alles, was daraus folgen kann an Taten oder Umständen, kann eine Person abschießen. Und das soll nicht passieren. Hier klingt der erste Text mit David und Saul, den ich vorgelesen habe, wieder nach. Gott wird richten zwischen uns. Es ist nicht deine Aufgabe zu richten, sondern etwas für andere zu ermöglichen. Die erste Hälfte dieses Abschnitts spricht vom Tu du nicht richten. Du sollst nicht verurteilen. Und dann gebt sogar. Ermöglicht etwas. Der erste Text mit David und Saul war ein Angebot zum Frieden. Und hier wird Jesus sehr, sehr klar und macht nicht nur ein Angebot, sondern gibt eine ziemlich klare Warnung raus. Es ist eine Warnung an uns alle. Werde nicht zum Täter. Wenn du Menschen verurteilst, mit Vorurteilen begegnest, dann grenzt du sie im nächsten Schritt aus. Und das kann ihnen den Vorverurteilten schwer zusetzen. Du nimmst ihnen die Luft zum Atmen und ein Leben in Freiheit und Frieden wird unmöglich. Wie oft haben Christen bestimmte Menschen mit bestimmten Eigenschaften ausgegrenzt oder klein gemacht? Schluss damit. Wagt als Christen die Freisetzung anderer Menschen. Liebe Christen, seid nicht so blind und setzt euch auf den Richterstuhl, der eigentlich nur Gott gehört. Wer das tut, der übersieht, dass er selbst noch dem Richter gegenüberstehen muss. Und das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das ist das, was Jesus direkt hier danach sagt. Er sprach aber auch in Gleichnissen zu ihnen. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Jeder aber, der alles gelernt hat, wird, in Klammer auf, höchstens wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Schauspieler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Jesus warnt uns Christen, uns Nachfolger und Jünger und Jüngerinnen davor, dass wir einander verurteilen. Wir sollen uns stattdessen die Schuld erlassen und sogar noch mehr Freiheit und Frieden gewähren. Ein Blinder weiß, dass er blind ist. Ich gehe jetzt mal kurz auf diese Gleichnisse ein. Ja, ein Gleichnis hat ja einen Punkt, worauf es hinaus will. Ein Blinder weiß, dass er blind ist. Ja, der wird natürlich keinen anderen Blinden führen. Ein Lehrling weiß allermeistens ganz genau, dass es seinem Meister keinen schlauen Tipp geben kann. Warum sollte also, mit dem dritten Gleichnis gesprochen, das ja Jesus jetzt diesmal aber schon direkt auf seine Jünger bezieht, ja, wie kannst du das rausziehen wollen? Warum sollte ein Christ, der weiß, dass er selbst vor Gott steht mit all seiner Schuld, die Schuld, den Splitter, den Balken des anderen Christen dazu benutzen, um ihn klein zu machen? Es ist genauso absurd wie der Blinde oder der Lehrling. Warum sollte es mir als gläubigem Menschen einfallen, dass ein anderer Gläubiger schlechter ist als ich? Setzt euch nicht blind auf den Richterstuhl, der euch nicht zusteht. Wir sollen keine Täter werden. Seid vielmehr darum bemüht, dass Freiheit und Frieden herrscht. Und bemüht euch darum, die Opfer dieser Welt zu schützen. Und nicht eure kleine heile Welt, von der ihr denkt, dass ihr sie dann schützen müsst, indem ihr andere Leute verurteilt oder ausschließt. Lieber Christ, liebe Christin, prüfe dich selbst, auf dass du nicht auf den Richterstuhl dich selber setzt, sondern sei barmherzig, wie dein Vater barmherzig ist. Amen.